Ich begrüße euch auch ganz herzlich heute Morgen an diesem sonnigen Sonntagmorgen und freue mich, dass wir zusammen in Gottes Wort schauen dürfen. Und ich will gerne einsteigen mit einer persönlichen Frage. Und zwar, wann hattest du das letzte Mal so richtig Vorfreude? Also so, dass du gesagt hast, ich kann es kaum abwarten, dass dieser Tag eintritt, dass das und das endlich geschieht. Und die Folgefrage natürlich, was war das, worauf du dich so gefreut hast? Und warum hat allein der Gedanke daran schon gewisse Glücksgefühle bei dir ausgelöst? Ich weiß nicht, was euch konkret so dazu einfällt, wenn ihr diese Frage gestellt kriegt, aber ich glaube, wir kennen alle in irgendeiner Art und Weise diese Vorfreude, diese Sehnsucht, dass endlich etwas soweit ist. Vielleicht ist es in dieser Ferienzeit ein schöner Urlaub, der bevorsteht, oder vielleicht auch eine Jugendfreizeit. Ist ja auch ein Grund zur Freude, hoffe ich zumindest. Oder die Erfüllung eines Events, auf das du schon lange hinfieberst. Oder ein Wiedersehen mit einem geliebten Menschen oder so. Es gibt so viele Dinge, die uns eine Vorfreude bewirken können. Und ich glaube, man merkt das dann, ne? Indem wir davon schwärmen, indem wir vielleicht schon, wenn wir darüber reden, andere merken, boah, da ist so ein Funkeln in den Augen von der Person, allein wenn sie nur darüber anfängt zu sprechen. Das scheint das pure Glück zu sein. Und interessanterweise ist diese Frage nach Glück etwas, was diese Menschheit ja beschäftigt. Also was ist wahres Glück und wie bekomme ich es eigentlich? Das ist eine Frage, die einen Großteil der Menschen wahrscheinlich viel mehr umtreibt, als sie das zunächst wahrnehmen oder auch zugeben würden. Und klar erleben wir alle von Zeit zu Zeit irgendwelche Glücksmomente und trotzdem sind wir Menschen doch oft so rastlos, so gehetzt und irgendwie innen drin auch unzufrieden immer wieder. Und so steht am Ende eines Artikels bei T-Online, den ich diese Woche gelesen habe, der die Überschrift trägt, 14 Ansätze für ein glücklicheres Leben. Am Ende steht eine Art Fazit, was folgendes lautet, ein Patentrezept fürs Glücklichsein gibt es bislang nicht. Ansätze für ein glücklicheres Leben, die finden wir in dieser Welt zuhauf. Und das Glück für den Moment, das kennen wir auch irgendwie. Aber wenn es wirklich darum geht, glücklich zu sein, können wir da sagen, das gibt es oder das gibt es nicht. Was verhilft uns zum wirklichen Glücklichsein? Ich glaube, ich bin überzeugt davon, und die Bibel macht das immer wieder deutlich, dass es dieses Glücklichsein gibt. Aber es ist nicht in etwas zu finden, sondern in jemand, in einer Person, in Gott selbst ist wahres Glück zu finden. Und damit ist wahres Glücklichsein nicht in mir oder in irgendetwas anderem zu finden, sondern in der Gemeinschaft mit ihm. Und so ist unser Thema von heute Morgen das Thema glücklich in Gott. Und wir schauen uns Psalm 84 dazu an, wo es um diese Thematik geht. Und ich lade euch ein, dass ihr Psalm 84 mit aufschlagt oder gerne hier vorne auch mitlest. Ich lese Psalm 84 ab Vers 1. Dem Chorleiter nach der Gittit von den Söhnen Korachs, ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscher. Es sehnt sich, ja es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscher, mein König und mein Gott. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort, ja mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Herrscher, höre mein Gebet. Vernimm es, Gott Jakobs. Blicke doch, Gott, auf unseren Schild. Schaue an das Gesicht deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr der Herrscher, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Ein Psalm von den Söhnen Korachs. Davon lesen wir gleich am Anfang von diesem Psalm. Und diese Söhne Korachs, die haben mehrere Psalmen geschrieben, das sind also Söhne von dem Korach oder kommen aus dieser Linie von dem Korach, der aus dem Stamm Levi ist. Und der Bibelkenner weiß vielleicht in 4. Mose 16, dass es diese Rotte Korach gibt. Also eine ganze Gruppe von Leuten, 250 Mann, die sich diesem Korach angeschlossen haben und einen Aufstand angestachelt haben gegen Mose und Aaron. Und als Gericht davon ist es dann in 4. Mose 16 nachzulesen, so beschrieben, dass 250 Mann, die sich diesem Korach angeschlossen haben, einfach vom Erdboden verschluckt wurden. Und an sich hätte Gott nach dieser Dreistigkeit von Korach und allem, was dazugehört, allen Grund gehabt, Korach und alle, die irgendwie dazugehören, endgültig auszurotten. Aber stattdessen lesen wir in 4. Mose 26, Vers 11, aber die Söhne des Korach starben nicht. Das heißt, Gott gewährt Gnade diesen Söhnen Korach, lässt sie am Leben und stellt sie sogar weiterhin in seinen Dienst. Ja, und dazu gehörte einerseits, dass die Musiker im Tempel waren. Und deshalb haben wir heute so viele wertvolle Psalmen von ihnen, diesen Psalm 84, aber zum Beispiel auch Psalm 42 bis 49 und auch Psalm 85, 87, 88, da in der Region einige Psalmen von den Söhnen Korachs, sehr wertvolle Psalmen. Das heißt, sie waren Musiker im Tempel, aber darüber hinaus war es auch so, dass Gott sie als Wächter an der Schwelle seines Zeltes aufgestellt hat. Es ist also einmal mehr ein Ausdruck der Gnade Gottes, dass er seine Geschichte nicht mit vollkommenen Menschen schreibt, sondern ganz im Gegenteil. Ja, dass er die Linie von Korach nicht ausrottet, wie das eigentlich sonst so oft der Fall gewesen wäre im Alten Testament nach so einer Aktion. Und so lesen wir heute diesen schönen Psalm 84. Und auch wenn es nicht explizit in diesem Psalm steht, wird dieser Psalm von den meisten als ein sogenannter Wallfahrts- oder Pilgerpsalm oder ein Pilgerlied eingeordnet. Das heißt, es handelt sich um ein Lied, das man gesungen hat auf dem Weg in Richtung Jerusalem. Mindestens dreimal im Jahr war es so, dass ein Jude zu den Festen nach Jerusalem kommen sollte. In 5. Mose 16, Vers 16 ist das beschrieben, zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Fest der Wochen und zum Fest der Laubhütten. Und da hatte man so Wallfahrtslieder, auf dem Weg hat man die gesungen. Ja? Und hier ist also jemand, der pilgert nach Jerusalem, um vor Gott zu erscheinen. Und aus dieser Perspektive ist dieser Psalm geschrieben, aus der Sicht eines Pilgers, der unterwegs ist, seinem Gott zu begegnen. Und dabei beschreibt er drei verschiedene Phasen, die man ganz kurz ausdrücken könnte mit Sehnsucht, unterwegs und angekommen. Und diese drei Phasen, die wollen wir uns im Einzelnen näher anschauen heute Morgen anhand von diesem Text und merken, dass auch wir Christen ganz viel gemeinsam haben mit diesem Psalmisten hier. Und so ist unser erster Punkt heute Morgen Sehnsucht nach Gott. Und es geht um Vers 2 bis 5. Gleich in Vers 2 heißt es, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscher. Man könnte auch übersetzen mit wie angenehm oder wie liebenswert sind deine Wohnungen. Und mit den Wohnungen des Herrn ist im Alten Testament zunächst mal die Stiftshütte gemeint gewesen, später dann der Tempel, in den Gott mit seiner Herrlichkeit eingezogen ist und wo er gewohnt hat. So erfahren wir das immer wieder. Und dabei war die Stiftshütte, später dann der Tempel, der Ort, wo Gott den Israeliten begegnen wollte. Dort wurde er angebetet, dort wurde geopfert zur Vergebung der eigenen Schuld, dort wurde Versöhnung erfahren, dort wurde Gemeinschaft mit Gott erlebt. Und mir geht es immer so, wenn ich das so lese oder so darüber nachdenke, der Gedanke, der ist für uns heute so weit weg, dass wir uns vorstellen können, Gemeinschaft mit Gott wäre unter strengen Auflagen an einem bestimmten Ort gebunden. Und dann ja auch noch nicht mal unmittelbar, sondern durch die Vermittlung, durch Priester, die Gott eingesetzt hat. Ja, das ist für uns so weit weg heute, weil wir das nicht mehr erleben, aber für die Israeliten damals Realität. Und genau das machte diesen Wohnort Gottes für die Israeliten so wertvoll, so besonders, so liebenswert. Dabei war die Begegnung mit Gott ein echtes Verlangen, was der Psalmist hier in Vers 3 dann weiter so beschreibt. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Und wenn man das so liest, ne, dann merkt man, da kommt so eine richtig starke Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Gott zum Ausdruck. Könnte Sehnen auch mit diesem alten Wort Jauchzen wiedergeben. Ja, oder Lechzen oder ein starkes Verlangen haben. Ne, so, das ist hier zum Ausdruck gebracht. Und wir kennen das vielleicht aus unserem Leben, dass wir eine starke Sehnsucht nach etwas haben, ein sehr starkes Verlangen, etwas wieder zu tun, vielleicht auch wieder jemanden zu sehen. Und dann ist das so, ne, wir müssen ständig daran denken. Es ist uns ständig vor Augen. Wir haben so das Empfinden, das hört nicht auf, bis das endlich so weit ist. Ich muss das haben, um glücklich zu sein. Das ist so das Empfinden, was wir dann haben. Alles in uns schmachtet danach. Ja, wir sind erst zufrieden, wenn dieses Verlangen endlich erfüllt ist. Und keine Ahnung, was das bei uns allen im Einzelnen so ist oder sein kann, aber bei dem Psalmisten hier ist ziemlich eindeutig, das ist Gott selbst, nach dem er sich so sehnt, wonach er schmachtet. Er schreibt ja, meine Seele schmachtet nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Jetzt muss man sich das so vorstellen, in der Tempelanlage gab es verschiedene Vorhöfe und im Zentrum von dieser Tempelanlage stand dann der Tempel mit dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Und Zugang zum Heiligtum und Allerheiligsten hatten nur gewisse Priester zu speziellen Zeiten, um dort gewisse Dienste zu tun. Aber diese Vorhöfe, die verschiedenen, die waren auch für verschiedene andere Gruppen zugänglich. Ja, auch da nicht jeder Vorhof für jeden, aber so mit verschiedenen Gruppen. Und diese Vorhöfe, von denen die Rede ist, das war der Ort der Anbetung durch Lieder unter anderem. So lesen wir zum Beispiel in Psalm 100, Vers 4, dass es da heißt, zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dankt seinem Namen. Diese Sehnsucht des Psalmisten im Psalm 84, das besteht unter anderem also auch darin, dass er gerne Gott in Liedern anbeten will, inmitten seiner Vorhöfe. Vielleicht können wir das vergleichen, so vom Empfinden her, mit der schönsten und innigsten Lobpreiszeit, die du je erlebt hast. Und du erinnerst dich so gerne daran zurück, weil dir das so zu Herzen ging, weil das so eine schöne Begegnung mit Gott war, eine wunderbare Begegnung, die du unbedingt wieder erleben willst. Und so ungefähr nach so einer Begegnung mit dem Herrn, mit Gott, sehnt sich die Seele des Psalmisten, so beschreibt er das hier. Die Seele steht stellvertretend für den Kern des menschlichen Lebens und wir kennen das bis in unseren heutigen Sprachgebrauch hinein, dass man von seelischer oder psychischer Gesundheit spricht. Oder vielleicht kennen wir auch solche Begriffe wie Seelenfrieden oder Seelenglück. Ja, das ist auch in dieser Welt durchaus so, dass man auf solche Begrifflichkeiten stoßen kann. Und es macht uns deutlich, wahres Glück muss einhergehen mit Zufriedenheit der Seele. Und diese Zufriedenheit der Seele ist nur bei dem zu finden, der den Menschen mit Leib und Seele gemacht hat. Und das ist Gott selbst. Die Bibel sagt es an verschiedenen Stellen, zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 16, dass wir zu Gott hin geschaffen worden sind. Und deshalb suchen wir Menschen nach wahrem Glück an falscher Stelle, wenn wir sie nicht in der Gemeinschaft mit ihm suchen. Und wir wollen uns an dieser Stelle die persönliche Frage mal stellen, worin suche ich persönlich eigentlich wahres Glück? Sind es vielleicht materielle Dinge, in denen ich mir Glück erhoffe, Glück verspreche? Sind es besondere Erfahrungen, die ich denke, machen zu müssen? Es ist vielleicht kostspieliger Genuss, vielleicht auch Ansehen von Menschen, beruflicher Erfolg, andere Menschen insgesamt, vielleicht auch der Partner, den ich bereits habe oder den ich mir so sehr ersehne. Es gibt so viele Dinge, worin wir unser Glück suchen können. Und versteht mich nicht falsch, diese Dinge sind nicht alle pauschal schlecht, aber wenn ich versuche, wirkliches Glücklichsein darin zu finden und meine Seele darin zu sättigen, dann werde ich früher oder später merken, diese Blase, die platzt einfach. Das ist eine Sackgasse. Weil diese Dinge sind am Ende des Tages von Gott gar nicht dazu konzipiert worden, um uns echte Zufriedenheit der Seele zu geben, ja, um uns wahres Glück zu bescheren. Ja, sie können und sollen uns Freude bereiten, gar keine Frage. Aber diese Schöpfung, die kann uns niemals so zufriedenstellen und das geben, was uns die Gemeinschaft mit dem Schöpfer selbst geben kann. Und deshalb ist so die Frage für uns persönlich, ausgelöst durch diesen Psalm, wie steht es eigentlich um meine Sehnsucht nach Gott? Kenne ich dieses Empfinden? Es sehnt sich meine Seele nach Gott. Kenne ich das und habe ich das noch? Oder ist es irgendwo so mal da gewesen, aber so versiegt? Vielleicht müssen wir sogar noch einen Schritt weiter vorne ansetzen. In der Frage, glaube ich eigentlich, dass ich wirklich allein durch die enge Beziehung zu Gott das Glück bekomme, wonach sich meine Seele so sehr sehnt. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, ist das häufig so, oder manchmal zumindest, wahrscheinlich auch häufig so, dass wir sagen müssen, ja, wir wissen schon, dass wahres Glück bei Gott zu finden ist, weil die Bibel sagt uns das ja auch. Aber wenn es darum geht, dem wirklich Glauben zu schenken und demzufolge dann der Begegnung mit Gott hohe Priorität und Zeit und Kapazität einzuräumen, dann zeugt das nicht gerade davon. Gerade wenn wir darüber nachdenken, so im Vergleich gesehen, mal, wie viele Stunden, wie viele Gedanken, wie viel Aufwand wir anderen Dingen einräumen, die uns vermeintlich vielleicht Glücksmomente bescheren können, dann ist es ja so, dass es beschämend ist, wie wenig wir eigentlich bereit sind zu investieren, um Gott zu begegnen, um vor ihm zur Ruhe zu kommen.
Dabei lädt er, der lebendige Gott, uns doch ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Zur Ruhe bei ihm zu kommen, die Seele zu sättigen, in ihm neue Freude zu erleben. Er will uns so viel mehr schenken und mehr geben, als wir das häufig wahrnehmen, glaube ich, und auch als wir das ergreifen und empfangen. Aber das liegt nicht an ihm, sondern das liegt an uns. Entweder, indem wir die Sehnsucht unserer Seele vergebens an der falschen Stelle versuchen zu stillen, oder wenn wir die Begegnung mit ihm mal kurz so zwischen Tür und Angel vielleicht versuchen zu erhaschen, aber uns nicht wirklich auf den Weg machen, um in die Stille vor ihn zu kommen. Ich musste in dieser Hinsicht an das Vorbild von Jesus selbst denken, über den es im Lukas-Evangelium vor allem immer wieder heißt, er ging auf einen Berg, um zu beten. Und exemplarisch in Lukas 5, Vers 16 heißt es über Jesus, er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Und wir sehen, welche Priorität Jesus dieser Begegnung mit seinem Vater zugemessen hat. Wie er das immer wieder getan hat, wie er sich auf den Weg an einsame Orte der Stille gemacht hat, um dort Gott zu begegnen. Nun könnte jemand einwenden und sagen, ja, gut, das wäre bestimmt gut, das zu tun, aber mir gibt ja keiner die Zeit dazu, weil ich habe ja so viel zu tun. Und das mag sein, aber ich glaube, wenn wir Jesus anschauen, dann bin ich der Überzeugung, dass Jesus mindestens genauso viel zu tun hatte, wie du und ich und jeder andere Mensch. Wenn wir Lukas 5, Vers 15 davor schauen, ist da von der großen Volksmenge die Rede. Und er hat gepredigt und hat geheilt und es gab so vieles, was er hätte tun können. Und trotzdem hat er sich immer wieder Zeit genommen, sich ganz bewusst zurückzuziehen an einsame Orte, um die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Es kann sein, dass unser Leben voll ist von anderen Dingen, aber die Frage ist immer, was ist vorrangig, was hat Priorität? Wir sind ja so viel beschäftigt mit Dingen. Und manches ist so, das müssen wir tun und manches wollen wir einfach tun. So, das kann sich leicht vermischen, dass wir denken, wir müssten, ja, so, aber manches ist wirklich nötig zu tun und manches wollen wir einfach tun. Und unsere Kalender sind voll. Aber ich glaube, schlussendlich sagt Jesus auch uns diese Worte aus Lukas 10, Vers 41 und 42, die er damals an Martha gerichtet hat, wo es heißt, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Und in dem Zusammenhang, in Lukas 10, geht es darum, zu den Füßen Jesu zu sitzen. Ich weiß, dass das herausfordernd ist, ja, weil uns keiner diese Zeit einfach so einräumt oder gibt. Und trotzdem muss ich sagen, ich habe die persönliche Erfahrung gemacht, wie wertvoll das ist, immer wieder zwischendurch ganz bewusst einsame Orte der Stille aufzusuchen. Und für mich ist das ein Berg zum Beispiel bei uns in der Umgebung, wo ich gerne rausfahre und es ist so ein Berg mit Weitblick und wo keine Menschen sind. Und es ist immer wieder gut, dorthin zu fahren und vor dem Herrn zur Ruhe zu kommen und so eine innigere Gemeinschaft mit ihm zu erleben. Nicht gehetzt vom nächsten Termin, sondern wirklich in Ruhe. Allerdings ist das nicht so, dass ich zufällig aus Versehen auf diesem Berg gelandet bin oder wie Philippus dahingesetzt worden bin oder sowas, ja, sondern dass ich mich auf den Weg machen musste, immer wieder und das bewusst aufsuchen musste. Und ich will uns an dieser Stelle ermutigen, dass du dir einen solchen einsamen Ort einfach auch mal suchst, wenn es den noch nicht gibt vielleicht. Ja. Vielleicht ist es ein Berg oder ein Feld oder ein Waldstück oder was auch immer, ein Ort, wo du, sagen wir mal, zumindest einmal im Monat für eine längere Zeit hingehen kannst, um deinem Herrn zu begegnen, um dort in seinem Wort zu lesen, um zu beten, um nachzudenken, um zu ruhen, um dich neu auszurichten, um neue Freude dir von ihm schenken zu lassen. Nicht als Ersatz für die sonstige stille Zeit, versteht mich da nicht so in der Hinsicht falsch, sondern als eine, ich nenne es mal, besondere Qualitätszeit mit Gott. Und ich höre schon so, wenn ich jetzt im Foyer nachher mit der einen oder anderen Mama oder dem einen oder anderen Papa reden würde, die würden mir sagen, ja, das wäre super, ja, ich würde ja gerne, aber die Kinder, der Haushalt, der Garten, das Haus, was auch immer alles so. Und ich glaube euch das. Aber vielleicht wäre es gut zu sagen, gerade als Ehepartner, wie kann ich denn meinen Partner unterstützen, meine Frau, meinen Mann, und überlegen, wie kann ich dem anderen ermöglichen, eine, sagen wir mal einmal im Monat, eine solche Qualitätszeit mit Gott für ein paar Stunden, für einen Abend, einen Vormittag, wann auch immer, zu verbringen, ihn frei zu machen von anderen Verpflichtungen, um sich dort mit seinem Herrn zu treffen. Ich glaube, dass wir das hinkriegen müssen, ja, und dass das auch irgendwie möglich sein muss. Aber was auch immer deine Lebenssituation ist, keiner von uns wird wahrscheinlich erleben, dass jemand von außen kommt und sagt, so, ich habe dir die Zeit in den Kalender geschrieben und jetzt machst du das. Sondern das ist an uns, das zu tun. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der wir getrieben sind und geschäftig und vollgestopft mit Dingen, aber in der wir nach dem Vorbild Jesu neu lernen müssen, das Geschenk der Nähe Gottes zu genießen. Und das Spannende dabei ist, dass die Sehnsucht nach dem lebendigen Gott immer weiter wächst durch die Erfahrung, wenn ich dem lebendigen Gott begegnet bin. Das wird stärker. Und der Psalmist, der kann ein Lied davon singen. Und genau das beschreibt der Psalmist ja auch weiter hier in der zweiten Vershälfte von Vers 3, wenn er da schreibt, mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Mit mein Herz und mein Leib beschreibt er den ganzen Menschen. Sein Inneres freut sich so richtig auf die Begegnung mit Gott und sein Körper, der bringt das zum Ausdruck. Vielleicht in der Form, dass er Lieder singt schon vor sich her auf dem Weg. Und können wir uns förmlich vorstellen, wie er so auf dem Weg nach Jerusalem ist und dann schon so begeistert ist und Lobpreislieder singt und so richtig voller Freude ist auf den Moment, wenn er im gemeinsamen Gesang in den Vorhöfen dann steht und voller Begeisterung vor Gott ist. Nehmen wir nochmal den Gedanken vielleicht. Du erinnerst dich an einen Lobpreisabend zurück, der so schön war, so wertvoll für dich war und der nächste steht bevor. Sagen wir mal, der Samstagabend und Samstagmittag denkst du schon da dran und fängst schon an, so Lobpreislieder zu singen irgendwie und freust dich so richtig auf diesen Abend, wenn man dann zusammen im Haus des Herrn gemeinsam Gott lobt. So ungefähr muss man sich das vorstellen bei diesem Pilger. Nun ist hier so schön die Rede vom lebendigen Gott, dem man mit Freude entgegengeht. Und im Hebräischen ist hier ein Wort, das auch fließend bedeuten kann. Also im Sinne von fließendem Wasser, von erfrischend, von wieder auflebend. Wie schön ist es, dass wir bei Gott es nicht mit einer toten, müden Idee zu tun haben, sondern mit einer lebendigen und lebensspendenden Person, der unsere Seele neu erfrischt und der uns neu mit Freude füllen will. Und es ist auch der Ort, wo wir wahre Heimat finden, nach der sich unsere Seele so sehnt. Und von dem Gedanken des Heimatfindens spricht der Psalmist in Vers 4 und 5 weiter, wenn er dann Folgendes sagt. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscher, mein König und mein Gott. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Psalmisten nehmen hier so ein Bild auf, von Vögeln, die so rastlos sind, die so auf der Suche sein können, bis sie sich irgendwo niederlassen und ein Nest für sich gefunden haben. Und es ist gut denkbar, dass der Psalmist das tatsächlich so beobachtet hat, dass im Tempelbezirk Vögel waren und die sind umhergeflogen und haben sich irgendwo niedergelassen und haben ihre Nester gebaut. Und es ist dann so, als würde der Psalmist fast neidisch auf diese Vögel gucken und sagen, ach, wenn ich doch wie so ein Vogel beständig in der Nähe meines Gottes sein könnte und dort so ein Nest bauen könnte, so ein Zuhause haben könnte, das wäre das reinste Glück. Dementsprechend sagt er, glücklich sind, die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Und hier ist die Rede von Menschen, die sich wirklich glücklich nennen können. Und sie sind charakterisiert als solche, die Heimat beim Herrn gefunden haben, die in seiner Anbetung leben, die nah an ihm dran sind. In der damaligen Zeit waren das die Priester, die Gott am nächsten kommen durften. Allerdings waren dafür verschiedene Reinigungsvorschriften nötig und Auflagen von Bedeutung. Aber wie viel wertvoller ist es für uns als Christen heute zu wissen, dass wir nicht neidisch auf andere schauen müssen, weil sie sich Gott nahen dürfen, sondern dass wir zum Beispiel in Epheser 2, Vers 18 lesen, denn durch ihn haben wir beide, Juden und Heiden an dieser Stelle, durch einen Geist den Zugang zum Vater. Durch ihn, damit ist Jesus gemeint, der einem jeden, der an ihn als seinen Herrn und Retter glaubt, diesen Zugang zum Vater ermöglicht hat. Und das ist ein riesengroßes Privileg, was wir heute haben, gegenüber der Menschheit, aber auch gegenüber den Menschen im Alten Testament. Das gilt schon hier und heute, dass wir Zugang zum Vater haben und seine Gemeinschaft genießen dürfen. Aber das wird noch viel herrlicher, wenn wir bei ihm sind. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Und der heißt unterwegs mit Gott. Und es geht um Vers 6 bis 8. Ab Vers 6 beschreibt der Psalmist jetzt hier den Weg mitsamt seinen Herausforderungen, der so zum Tempel geführt hat. Ja? Und da heißt es dann zunächst in Vers 6, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Hier sehen wir zum zweiten Mal das Wort glücklich in diesem Psalm. wie schon in Vers 5. Und diesmal wird der als glücklich beschrieben, der seine Stärke im Herrn hat. Man könnte Stärke auch mit Kraft oder mit Befestigung übersetzen. Und dabei wird einmal mehr deutlich, dass dauerhafte Stärke in den Herausforderungen des Lebens nicht in mir selbst zu finden ist und auch nicht in einem anderen Menschen, sondern nur in Gott. Wir sind allesamt so unbeständig, wir schwächeln, es braucht gar nicht viel, dass wir merken, wir stehen überhaupt nicht so sicher auf den Beinen, wie uns das oft lieb wäre. Aber wahre Stärke ist nur an dem allmächtigen und treuen und beständigen Gott zu finden. Immer wieder finden wir in diesem Psalm, ich weiß nicht, ob uns das aufgefallen ist, diesen Ausdruck Herr der Herrscharen. In Vers 2, in Vers 4, Vers 9, Vers 13. Das ist ein Ausdruck, der deutlich macht, dass Gott alle himmlischen Heere unterstellt sind und er allmächtig über allen Mächten im Himmel und auf der Erde regiert. Ja, das drückt dieser Name aus und das ist zugleich auch der Kampfname Gottes. Nun führt uns der Psalmist hier immer wieder diesen Namen, diesen allmächtigen Herrn vor Augen und er nennt jeden glücklich, der seine Stärke in ihm gefunden hat. Und das erinnert uns vielleicht an eine Stelle im Neuen Testament, die ganz ähnlich klingt, in Epheser 6, Vers 10 und 11. Da heißt es in Epheser 6, Vers 10 und 11, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Ja, auch hier heißt es, ganz ähnlich wie mit den Worten vom Psalm 84, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Damit das geschieht, muss ich mir allerdings erstmal eingestehen, dass ich gar nicht so stark bin, wie ich das vielleicht gerne wäre oder mir vielleicht auch manchmal sogar vormache und dass ich den Herrn brauche. Und das beginnt dort, dass ich erkenne, dass ich Jesus Christus als Erlöser und Herrn für mein Leben brauche. Aber das setzt sich dann darin fort, wenn ich Christ geworden bin, dass ich die neue Identität, die mir in ihm geschenkt ist, dass ich sie immer besser kennenlerne. Und darunter fällt dann auch, dass ich die ganze Waffenrüstung, von der die Rede ist, dann auch in den folgenden Versen, dass ich sie anziehe. Wie ziehe ich sie an? Epheser 6, Vers 18 macht uns das deutlich, durch Gebet. Ja, dadurch kann ich diese Waffenrüstung für mich geltend machen. Und schlussendlich wird der Herr vor allem dann zu meiner Stärke, wenn ich in inniger Beziehung mit ihm lebe und wenn mein Herz klar auf ihn ausgerichtet ist. Dementsprechend heißt es, zurück zu Psalm 84, Vers 6, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Und die Übersetzungen unterscheiden sich an dieser Stelle etwas, aber gemeint ist sehr wahrscheinlich, dass jemand einfach geradlinig seinen Weg mit dem Herrn geht, ohne Abweichungen nach rechts und links, ohne Umwege, ohne Kompromisse. Ja, und auch der ist glücklich, so ist es hier beschrieben. Ganz im Sinne von Psalm 119, Vers 1, wo es heißt, glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Und nun stellt sich natürlich für uns die Frage, wofür braucht man denn diese Stärke? Und wo ist das Herz denn besonders anfällig, vom Weg abzuweichen? In Vers 7 heißt es dazu weiter, sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort, der mit Segnungen bedeckt ist, der Frühregen. Hier ist die Rede von einem Tränental. Wörtlicher wäre das eigentlich zu übersetzen mit Baccatal. Und Bacca ist ein Baum oder ein Strauch gewesen damals. Und es scheint ein Tal gewesen zu sein, durch das der Psalmist auf seinem Weg nach Jerusalem durch musste und das von besonderer Dürre gekennzeichnet war und was auch was Bedrohliches und Angsteinflößendes hatte. So übersetzen zum Beispiel auch Luther, übersetzt mit Tal der Dürre. Also ein Tal, das demnach Verzweiflung hervorbringen konnte. Ein Tal, das vielleicht sogar dazu führen konnte, dass man wieder umdreht auf dem Weg zum Haus Gottes nach Jerusalem und einfach eine Kehrtwende macht. Und wenn wir dieses Bild auf uns heute mal übertragen, sind wir natürlich nicht auf dem Weg nach Jerusalem, um Gott dort zu begegnen und nicht zum Tempel, sondern wir sind auf dem Weg Gott entgegen in den Himmel, um ihm dort zu begegnen. Und dieser Weg, der ist leider nicht immer gekennzeichnet von rosigen Zeiten und von beständigem Wohlergehen, sondern auf dem Weg gibt es immer wieder Zeiten der Dürre, der Herausforderungen, vielleicht auch Zeiten der Tränen. Und gerade diese Notzeiten, die verlangen uns ja so viel ab. Sie bringen uns an Grenzen. Sie treiben uns in die Verzweiflung. Manchmal kommen wir mit Gott ins Hadern darin. Und dabei kann vor allem eins, nämlich unser Herz, als die Quelle allen Lebens, so leicht vertrocknen. Und es kann sich verlieren in Bitterkeit und in Zweifeln und in Depressionen und in Niedergeschlagenheit. Und es kann sich schlussendlich, manchmal schleichend, mehr und mehr vom Herrn distanzieren. Und wenn das geschieht, dann ist das so, als hätte jemand den Hahn abgedreht und die Seele vertrocknet. Und sie vertrocknet so, dass die Herausforderungen, die ich dann durchlebe, schier unerträglich für mich erscheinen. Ganz anders ist es bei dem Menschen, der sich in solchen Zeiten, in solchen Notzeiten voll und ganz auf den Herrn wirft, von ihm seine Stärke bezieht, seinen Weg mit aufrichtigem Herzen, so schwer das auch sein mag, manchmal geht und sein Herz auf ihn richtet. Über solchen Menschen heißt es ja hier in Vers 7 und 8, sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen, sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Das Tränental, die Dürrezeiten, die Herausforderungen sind im Leben eines solchen Menschen, der da beschrieben ist, immer noch da, ohne Frage, aber er geht anders hindurch. Kennzeichnend für so jemand ist, dass er auch die Schwierigkeiten im Vertrauen auf den Herrn aus seiner Hand nimmt und seine Not in die Hand des Herrn gibt. Das kann man sich so gut merken eigentlich, ne? So als Grundsatz, aus der Hand des Herrn nehmen und in die Hand des Herrn geben. Das ist das, was so entscheidend ist. Gerade in Notzeiten. Und es führt dazu, dass die Tränen und Dürretäler zu Quellorten werden können. Wie kann das aussehen? Indem wir gerade durch diese Zeiten ja die Stärke im Herrn viel mehr erleben und sie uns erst so richtig bewusst wird. Weil wenn wir selbst stark sind, haben wir gar nicht den Eindruck oft, dass wir den Herrn brauchen. Ja, wir kommen mit unserer eigenen Stärke ja ganz gut durch. Aber gerade wo wir an Grenzen stoßen, merken wir, wie stark die Stärke im Herrn eigentlich ist. Und es führt auch dazu, dass diese Bewährungsproben für uns zum Quellort werden können, dass daraus ein zunehmend reinerer und kostbarer und wertvollerer Glaube entspringen kann. Und genau das ist die Perspektive, die Petrus im ersten Petrusbrief den Christen mitgibt, die am Leiden sind und die so manches Tränental zu durchleben haben. So heißt es in 1. Petrus 1, Vers 6 und 7, dass Petrus da schreibt: Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Prüfungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Das ist die Perspektive, die Gott uns in seinem Wort gibt. Und mit dieser Perspektive kann selbst das Tränental zum Quellort für uns werden. Und selbst das Tal der Dürre kann auf einmal mit Segnungen bedeckt werden, die wie so ein Frühregen herabkommen. Davon ist ja die Rede im Psalm 84. Dieser Frühregen war ein Regen, der von Oktober bis Dezember gekommen ist. Und er stand in Verbindung mit dem Ausstreuen von Saat, damit etwas Neues heranwachsen kann. Und genauso will Gott auch uns inmitten von Tälern der Dürre durch seinen Frühregen etwas Neues wachsen lassen. Gott legt ja gerade in Dürrezeiten, in Tränentälern häufig den Samen für etwas Wunderbares, das dann heranwachsen soll. Und das sehen wir in ganz vielen Begebenheiten der Bibel, in ganz vielen Geschichten der Bibel. Ja, durch Leid hindurch ging das, durch Schwierigkeiten hindurch, Tränentäler hindurch, woraus am Ende Wunderbares erwachsen ist. Und wir sehen es auch im Leben von vielen Menschen, die ihren Weg mit dem Herrn gehen, auch vielleicht im eigenen Leben. Was es für uns so schwer macht an dieser Stelle, ist zu vertrauen, dass Gott seinen Samen, den wir ja noch gar nicht so richtig wahrnehmen, tatsächlich legt und aufgehen lässt, sodass wir schlussendlich am Ende eines Tages staunen und voller Freude darüber sind, was Gott hat wachsen lassen. Ganz entsprechend von diesen bekannten Worten aus Psalm 126, Vers 5, die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Und ich weiß nicht, welche Zeiten du aktuell erlebst, ja, wenn du unterwegs mit dem Herrn bist, ob du blühende Zeiten durchlebst und alles gerade gut ist oder ob du vielmehr durch ein Tal der Dürre gehst, vielleicht in so einem Tränental stehst und die Seele kurz davor ist zu vertrocknen. Es gibt ja so viele Herausforderungen, so viele Ängste, so viel Perspektivlosigkeit, Sorgen, unerfüllte Wünsche, Krankheiten, Schwachheiten, Verluste, all das, das kann wie so Tränentäler für uns sein in unserem Leben und sie haben alle das Potenzial, uns wirklich vertrocknen zu lassen. Und wenn du gerade in so einem Tal steckst, dann lass dich heute Morgen ermutigen, daran festzuhalten, dass du nicht allein durch dieses Tal musst, sondern der Herr ist bei dir, er geht mit dir durch dieses Tal und der Herr hat dir auch Geschwister an die Seite gestellt, die dir zur Seite kommen, um dich zu ermutigen und dir zu helfen, immer wieder Mut und Vertrauen zu fassen. Das ist das eine, aber du darfst auch inmitten dieses Tales darauf vertrauen und daran festhalten, dass dieses Tal, was du gerade durchlebst, in den Augen des Herrn nicht vergebens ist, sondern dass er es dir zum Quellort werden lassen will. Ganz im Sinne von den bekannten Worten aus Jesaja 40, Vers 31. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Das ist eine Verheißung, die Gott gibt, für die, die auf den Herrn hoffen, auf den Herrn vertrauen, alles auf den Herrn setzen. Und das steht ganz im Einklang mit Psalm 84, Vers 8, wo es heißt, sie gehen von Kraft zu Kraft. Und das macht deutlich, die Kraft, die wird Schritt für Schritt auf dem Weg geschenkt vom Herrn immer wieder, nicht als ein einmaliges Kraftpaket und damit bist du dann fertig ausgestattet, sondern es ist etwas, es gibt der Herr immer und immer wieder, bis sie schließlich erscheinen vor Gott in Zion. Und was stellvertretend dafür steht, dass der Psalmist am Ziel ankommt und nicht unterwegs abbricht. Und so geht es auch für uns weiter. Der Herr schenkt Kraft und schenkt Durchhaltevermögen, wenn wir uns ihm anvertrauen. Und in all dem darfst du wissen, das, was du gerade durchlebst, was auch immer das sein mag, das ist nur, in Anführungsstrichen, der Weg, aber nicht das Ziel. Und das kann uns motivieren, dass es irgendwann heißt, endlich angekommen. Und das ist unser dritter Punkt von heute Morgen, der heißt, angekommen bei Gott. Es geht um Vers 9 bis 13 darin. In den Versen 9 bis 13 beschreibt der Psalmist den Zustand des Angekommenseins bei Gott in seiner Nähe im Tempel. Und in Vers 9 und 10 wendet sich der Psalmist jetzt hier mit folgenden Worten im Gebet an Gott. Er sagt, Herr Gott der Herrscher, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Blicke doch Gott auf unseren Schild, schaue an das Gesicht deines Gesalbten. Und wiederum begegnet uns hier diese Formulierung, Herr der Herrscher oder Gott der Herrscher. Und der Psalmist führt sich wieder vor Augen und auch uns, dass der, an den er jetzt sein Anliegen richtet, dass das der allmächtige Gott ist, der Herr der Herrscher. Und dann hat er eine Bitte. Und die ist vielleicht ein bisschen schwierig einzuordnen, auch schwierig zu übersetzen. Vers 10 am Anfang, was das genau bedeutet. Ja? Entweder übersetzt man das wie die Schlachter 2000, die übersetzt, O Gott, unser Schild, sieh doch, blick auf das Angesicht deines Gesalbten. Und in dem Fall würde dann Gott als das Schild bezeichnet, was dann später in Vers 12 in dem Text auch so der Fall ist. Oder, so übersetzt das die Elberfelder hier, mit Schild ist an dieser Stelle eine andere Person gemeint. Und darunter wird dann der König Israels verstanden, der zum Beispiel im Psalm 47, Vers 10 auch als Schild für sein Volk bezeichnet wird. Und wie auch immer hier zu übersetzen ist, das ist für uns gar nicht so bedeutsam, weil das macht eigentlich keinen Unterschied. Weil Gott in Vers 12 wiederum mit dem gleichen hebräischen Wort als Schild bezeichnet wird und in der zweiten Vershälfte von Vers 10 wird deutlich, dass der Psalmist für den König betet mit diesen Worten hier, schaue an das Gesicht deines Gesalbten. Und damit ist der König gemeint. Also im Sinne von, ja, schau ihn gnädig an. Pass auf ihn auf, beachte ihn, unseren König. Und das ist so eine Bitte, als ich das so gelesen habe, das passt nicht so richtig irgendwie in den Gesamtsatz von diesem Psalm rein. Ne? Man denkt, okay, was ist das denn jetzt? Also was hat denn jetzt der König auf einmal mit der ganzen Geschichte zu tun irgendwie? Aber ich denke, dass Folgendes dahinter steckt. Das Prinzip war der König gut, ging es dem Volk gut. War der König geistlich ausgerichtet, lebte das Volk geistlich auf. Und wenn wir die Geschichte Israels mit den Königen Israels etwas anschauen, dann sehen wir, wie sich das bewahrheitet. Und schlussendlich war für den Psalmisten klar, dass diese Begegnung, nach der er sich so sehnt, im Tempel Gottes, dass er sich nur weiterhin darüber freuen kann und das erleben kann, wenn Gott sein Volk bewahrt und auch den Anführer des Volkes auf Kurs hält. Und das war der König. Später in der Geschichte Israels sehen wir genau, dass das kaputt gegangen ist. Ne? Juda ist in die babylonische Gefangenschaft gekommen, der Tempel wurde zerstört. Damit ist auch das geistliche Leben der Juden ist damit auch mehr oder weniger eingeschlafen oder hat sehr darunter gelitten. Sie hatten diesen Ort der Anbetung und des Opferns nicht mehr. Und aus Sicht des Psalmisten durfte der Tempel nie und nimmer zerstört werden. Warum? Vers 11. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Das ist ein beeindruckender Vergleich, oder? 1 zu 1000. Also, ja Wahnsinn, ne? Ein Tag in der Gegenwart des Herrn ist besser als 1000 andere, wo auch immer sie sind. Wenn da nicht mal einer wirkliches Glück gefunden hat. So, wenn man das liest. Da könnte ihm jemand 1000 Tage Urlaub am schönsten Ort dieser Welt geben, aber er würde es nicht eintauschen gegen einen Tag in der Gegenwart des Herrn. Und da könnte jemand ihm das schönste Zuhause für 1000 Tage geben, aber das könnte nicht mithalten, nur einen Tag beim Herrn zu wohnen. Ich frage mich, ob wir die Gemeinschaft mit dem Herrn ebenfalls als so schön, als so herrlich, als so bedeutsam sehen wie dieser Psalmist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, wenn ich in mein eigenes Leben, an mein eigenes Herz schaue, wahrscheinlich oft nicht der Fall. Wenn wir überlegen, worauf unsere Gedanken und unser Fokus ganz oft gerichtet ist, worum sich alles häufig dreht, dann sind es die 29.200 Tage hier auf der Erde, wenn wir dann 80 Jahre alt werden zum Beispiel, aber es ist ganz oft nicht unsere ewige Bestimmung, nämlich die Anbetung Gottes und die Gemeinschaft mit ihm. Aber wie kann die Freude daran größer werden? Ich glaube, indem wir im Hier und Heute punktuell immer wieder die Erfahrung von inniger Gemeinschaft mit Gott machen. Und so wächst die Vorfreude auf die unmittelbare Gegenwart bei ihm immer mehr. Aus der Erfahrung heraus wächst die Sehnsucht, das hatten wir eben schon. Und für den Psalmisten, der hier schreibt, war es schon etwas Wunderbares, in Anführungsstrichen nur bis in die Vorhöfe des Herrn zu dürfen. Und an der Schwelle des Hauses Gottes zu stehen, war so viel wertvoller als in den Zelten des Unrechts, oder man könnte auch übersetzen mit den Zelten der Gottlosigkeit oder des Bösen zu wohnen. Und jetzt haben wir nochmal vor Augen, gerade die Korachiter, die waren ja als Torwächter an den Schwellen eingesetzt. Das war ihre Aufgabe. Die durften ja noch nicht mal in den Tempel selbst hinein, geschweige denn ins Heiligtum oder Allerheiligste selbst, wo Gott ja dann wohnte. Und trotzdem war das für sie schon so ein riesiges Privileg und eine riesige Erfahrung und Freude, dort zu sein. Und wie viel mehr sind wir als Christen heute gesegnet, wenn wir durch Christus mit Freimütigkeit direkt ins Heiligtum Gottes eintreten dürfen, wie das Hebräer 10, Vers 19 sagt. Und was ist das für ein riesiges Privileg, das wir genießen, wenn es über uns in Epheser 2, Vers 19 bis 22 heißt, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Ein Wahnsinnsausdruck. Wir werden hier als Gottes Hausgenossen bezeichnet als Christen. Und einerseits ist darin inbegriffen, dass wir bereits jetzt als Christen unsere Heimat im Himmel sicher haben, in die wir eines Tages einziehen dürfen. Und das ist wunderbar und das ist atemberaubend, wenn wir darüber nachdenken. Wir werden bei ihm sein und wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden vollkommene Glückseligkeit in ihm erleben. Und all das, was uns hier plagt, das wird weg sein. Und ich hoffe, dieser Gedanke daran, der erfüllt uns mit einer großen Freude und auch mit einer tiefen Sehnsucht, bei ihm sein zu dürfen. Und er motiviert uns auch auf dem Weg. Diese Pilgerreise dieses Lebens, die hat eines Tages ein Ende und wir werden bei ihm ankommen. Wie wunderbar ist das? Ja, aber hier ist auch die Rede davon, dass Gott selbst bereits im Hier und Jetzt die Gemeinde zu seiner Wohnstätte gemacht hat und sie zu einem heiligen Tempel baut. Die Bibel sagt uns, Gott wohnt durch seinen Geist in uns Gläubigen, aber er wohnt auch inmitten seiner Gemeinde. Und dementsprechend ist auch die Gemeinde ein ganz zentraler Ort, wo Gott uns begegnen will, wo er angebetet werden will, wo er uns auferbauen will, wo er Gemeinschaft mit ihm und auch anderen Gläubigen schenken will, die uns Freude schenken. Und dementsprechend hat Zuhause sein in einer Gemeinde viel damit zu tun, bei Gott angekommen zu sein, inmitten seiner Familie, wo Gott sein will, wo Gott wohnt, wo Gott verheißen hat, da zu sein. So ist also, können wir zusammenfassend sagen, die persönliche Gemeinschaft mit Gott und auch die, ich nenne es mal, gemeinsame Gemeinschaft mit Gott inmitten der Gemeinde von großer Bedeutung für wahres Glücklichsein in Gott. Wer sich nah bei Gott und den Seinen hält, der erlebt den Segen, den Psalm 84, Vers 12 und 13 mit folgenden Worten beschreiben. Denn der Herr, Gott, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr der Herrscher, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Was für eine Ermutigung, oder? Der Herr ist Sonne und Schild. Das einzige Mal in der Bibel, dass der Herr direkt als Sonne bezeichnet wird. Und man könnte sagen, er ist lebensspendend wie die Sonne, die wir ja brauchen zum Leben. Und er ist lebenserhaltend für uns wie ein Schild in der Not. Er schenkt uns Wärme und Freude, die unser Gesicht erhält, wie durch die Sonne. und er schenkt uns Geborgenheit und Schutz in Not. Und dazu wird einem jeden, der aufrichtigen Herzens sich an ihn hält und seinen Weg mit ihm geht, so heißt es hier, kein Gutes vorenthalten. Er wird uns nichts Gutes vorenthalten, ja, wenn wir unseren Weg mit ihm klar gehen. Und damit ist nicht gesagt, dass es keine Tränentäler geben wird im Leben. Aber trotzdem, ist der Herr gut und führt der Herr gut und führt der Herr zum Guten, bis wir eines Tages nur noch Gutes bei ihm sehen werden. Und dort werden wir die Gnade und die Herrlichkeit sehen und erleben, die wir in Jesus Christus als Christen bereits jetzt empfangen haben. Ja, wir werden durch seine Gnade in seine Herrlichkeit eingehen auf ewig. Das ist unsere Perspektive, das ist unsere Zukunft. Und wer sein Vertrauen voll und ganz auf den Herrn setzt, sei es in diesem Leben, aber auch darüber hinaus für die Ewigkeit, der darf sich glücklich nennen, so sagt es uns Vers 13. Ne? Da heißt es ja, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Also wenn es darum geht, wirklich glücklich zu sein, dann bedarf es, nachdem wir es gesehen haben heute Morgen in diesem Psalm, dass ein Mensch ein Zuhause bei Gott gefunden hat, Vers 5, dass er seine Stärke in Gott hat, Vers 6, und dass er sein Vertrauen voll und ganz auf den Herrn setzt, Vers 13. Und dieses Glücklichsein in Gott, das ist nur durch Jesus möglich geworden. Nur durch ihn werden wir Gottes Kinder und bekommen ein Zuhause bei ihm. Nur durch ihn haben wir eine neue Identität, die unsere Stärke ist, die uns hindurchträgt. Und er ist der ultimative Grund, warum wir Gott und seiner Führung zu 100% vertrauen können. Und wenn du noch kein Christ bist, will ich dich einladen, Jesus Christus und seine wunderbare Botschaft des Evangeliums kennenzulernen. Ja? Um dieses Leben mit dem Herrn zu führen, mit dieser Perspektive Ewigkeit. Und wenn du daran interessiert bist, dann spreche nachher gerne mit jemandem, den du kennst. Aber wenn du bereits Christ bist, dann hast du viel mehr als so manchen Glücksmoment in diesem Leben. Du hast einen Gott, der dir wahres Glücklichsein in ihm schenken kann und schenken will und der eine Ewigkeit voller Glückseligkeit für dich bereithält, die wir uns jetzt noch nicht mal im Ansatz vorstellen können, aber die eine wunderbare Realität ist. Glücklich in Gott war unser Thema von heute Morgen. Und wir haben uns diese drei Phasen angeschaut, die unseren Weg kennzeichnen. Nämlich erstens die Sehnsucht nach Gott, zweitens unterwegs mit Gott und drittens angekommen bei Gott. Und ich will heute Morgen passend dazu schließen mit drei Versen aus Psalm 116, Vers 7 bis 9, bevor wir dann gemeinsam Gott zur Ehre im Lobpreislieder singen wollen. Ich lese Psalm 116, Vers 7 bis 9 und schließe damit. Da heißt es, kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, meine Augen von Tränen, mein Fuß vom Sturz. Ich werde wandeln vor dem Herrn in den Landen der Lebendigen. Amen.